Die Seligpreisungen, da gibt es verschiedene Wörter, die einen übersetzen mit glücklich ist, die anderen übersetzen mit glückselig sind oder eben selig oder gesegnet sind. Die Seligpreisungen, das sind dieser Abschnitt mit den neuen Glücklichpreisungen oder Seligpreisungen. Das sind neun Verse, die der Herr zu Beginn der ganzen Bergpredigt so sagt. Und wir wollen jetzt zusammen den Text lesen. Ich habe gedacht, jemand von euch könnte den lesen. Ist jemand bereit, den Text vorzulesen? Das wäre dann in Matthäus 5, 3 bis 12. Matthäus 5, Vers 3 bis 12. Ist jemand bereit zu lesen? Mut dir vor, muss nicht perfekt sein, spielt keine Rolle, was für einen übersetzt. Okay, ich darf direkt das Mikrofon nehmen. Ja, genau, das ist sehr gut.
Bis 12,
da steht. Bis 12, ja. Das schaffst du schon.
Also, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind die über diese Welt trauen, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird seine Kinder nennen. Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt.
Jesus preist also Menschen glücklich, die nicht immer glücklich sind. Das ist irgendwie eine spezielle Sache. Also preist Menschen glücklich, die verfolgt werden, die traurig sind, also nicht einfach gegenwärtiges Glück haben. Diese Form der Glücklichpreisung oder der Seligpreisung begegnet uns auch schon im Alten Testament. Dort wird das Wort gebraucht, Aschleh. Teilweise wird es als Wohldem übersetzt, zum Beispiel Psalm 1, Wohldem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und so weiter, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn. Oder Psalm 32, 1. Dort heißt es, glücklich der Mann, dessen Sünde vergeben ist. Also da werden Menschen glücklich gepriesen, und wenn man das so zusammenfasst, dann werden Menschen glücklich gepriesen, die von Gott gesegnet werden und ganz in seine Gemeinschaft aufgenommen wurden. Also die in der Beziehung mit Gott in Ordnung gekommen sind. Diese Menschen werden glücklich gepriesen. Und Jesus knüpft eben an das alttestamentliche Glücklichpreisen an. Und wir wollen jetzt einfach mal Vers für Vers durchgehen. Es gibt noch eine Parallelstelle. Das ist Lukas 6. Lukas 6, da sind nur vier Seligpreisungen. In Matthäus sind es neun. Dafür sind im Lukas-Evangelium noch vier Weherufe angehängt. Also vier Glücklichpreisungen und vier Wehe, wenn du das tust. Sagt glücklich, wenn du das tust und Wehe, wenn du das tust. Also der Zuhörer muss entscheiden, das erinnert an Mose, der Segen und Fluch dem Volk vorgelesen habe und gesagt, müsst ihr euch entscheiden, Segen oder Fluch. Und diese Worte Auch die Seligpreisung jetzt hier in Matthäus sind nicht einfach schöne philosophische Worte, sondern es ist eine Herausforderung für den Zuhörer. Er muss eine Entscheidung treffen. Was ist die Absicht? Jetzt schauen wir uns mal den Vers 3 an. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung. Manche übersetzen hier auch, glücklich sind die geistlich Armen. Aber was heißt das? Das ist ein schwieriger Vers. Ich habe schon mit Rebecca, meiner Frau, darüber gesprochen. Und, ich weiß nicht, ob du einfach so weißt, ja, das heißt es. Oder, es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Die eine ist, wenn man in Lukas schaut, dort heißt es einfach, glücklich sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Also einfach arm ist das Kriterium und man könnte davon ausgehen, dass einfach materielle Armut ein Kriterium ist. Das würde dann in diesem Vers hier heißen, die geistlich Armen heißt dann die Menschen, die Armut um das Reich Gottes Willen gewählt haben. Also Menschen, die bereit sind, alles zu verlassen und arm zu werden. Also das wären dann die Mönche, die Einsiedler und solche Leute, die haben gewählte Armut. Auch Jesus war wahrscheinlich gewählt in der Armut. Das ist eine Auslegungsmöglichkeit und das ist sogar richtig. Aber man kann es auch anders auslegen. Die zweite Auslegungsmöglichkeit ist, wenn man dann ins Alte Testament geht und schaut, was bedeutet denn Armut? Weil Jesus hat ja Aramäisch gesprochen und nicht Griechisch. Also wir haben einen griechischen Text, aber wir müssen immer auch denken, dass Jesus in einem jüdischen Kontext gesprochen hat und von der hebräischen Bibel her gedacht hat und so eben argumentiert. Und Armut beschreibt, das Wort arm im Hebräischen Ani oder Armut Oni, das beschreibt eine Notlage, die Gottes Eingreifen erforderlich macht. Also Menschen, die in einer Notlage sind und Gottes Hilfe nichts anderes mehr haben, als darauf zu hoffen, dass Gott eingreift. Und eine geistliche Notlage ist was? Eine geistliche Notlage ist unsere Sünde. Das ist die geistliche Notlage, wo die Menschen drinstecken. Die Armen im Geist sind Menschen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind. Wenn man noch Jesaja 61 anschaut, und Jesus bezieht sich ja auf Jesaja 61,1, und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Also die Armen als Menschen, die in der Sünde stecken, gute Botschaft heißt eben das Evangelium. Und wenn wir, das macht dann Sinn, wenn wir weiterlesen, er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Also die Gefangenen, ich dachte immer, ja, das sind so die politisch Gefangenen, oder Menschen, die halt unrechtmäßig im Gefängnis sind und Jesus kommt und befreit dann die Menschen. Aber Freiheit verkündigen kann auch übersetzt werden mit Erlass der Schuld. Also es sind Menschen, die aufgrund ihrer Schuld gefangen sind. Die sind berechtigt gefangene Menschen. Gefangen in der Sünde. Und Jesus kommt und bringt ihnen eben, verkündigt ihnen Erlass der Schuld. Jetzt alles bezahlt. Alles in Ordnung. Und aus dem Kontext verstehen wir, dass der Vers 3 so zu lesen ist, glücklich zu preisen sind die, die erkennen, dass sie vor Gott schuldig sind und seine Hilfe nötig haben. Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Also die Erkenntnis, dass wir vor Gott nicht genügen, ist quasi das Eintrittsticket ins Himmelreich. Menschen, die in der eigenen Gerechtigkeit kommen, die gehen an der Erlösung vorbei. Und vielleicht bist du da und du hast eine Woche hinter dir, wo du denkst, ich schaff's nicht. Ich habe versagt. Vielleicht denkst du über dir, ich schaff's nicht. Dann willkommen im Club. Im Club derer, die erkannt haben, dass sie vor Gott nichts zu bieten haben. Willkommen in unserer Gemeinde. im Club der Versager, die vor Gott versagt haben. Willkommen, gell? Wir sind Sünder, die erkannt haben, dass wir eine Lösung brauchen. Das ist die Wahrheit. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wir haben alle, und selbst die Guten unter uns, haben wir alle vor Gott versagt. Und wir brauchen die Erlösung. Glücklich bist du, wenn du zu denen zählst, dann willkommen im Reich Gottes. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Trauer? Woher kommt das Traurigsein? Wenn wir dann weiterlesen in Jesaja 61, dann heißt es dort, er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Also die Sünde, also Trauer kommt eigentlich, weil etwas zerstört wird. Etwas, was uns Glück gebracht hat, wird zerstört. Und die Sünde zerstört. Die Sünde zerstört Beziehungen, die Sünde zerstört unser Leben, bringt Trauer in unser Herz. Und wenn wir weiterdenken, dann ist sogar der Tod eben die Folge der Sünde. Am Anfang war es nicht gedacht, dass der Mensch stirbt. Der Tod ist eine Folge der Sünde. Trauer ist eben eine Folge der Sünde in dieser Welt. Und Gott sagt, dass er einmal am Ende, in der Offenbarung 21 steht, er wird alle Tränen trocknen. Er selbst wird unsere Tränen trocknen. Und wenn du da bist und du hast Trauer in deinem Herzen, weil etwas zerstört wurde, weil du traurig bist, weil die Sünde Dinge zerstört hat in deinem Leben, dann möchte ich dir zusprechen. Glücklich bist du. Es klingt irgendwie paradox, aber glücklich bist du, denn Gott wird dich trösten. Schon hier, aber spätestens in der Ewigkeit. Gott tröstet dich. Gott ist dein Tröster. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde in Besitz nehmen. Psalm 37, 11, da ist genau das zitiert. Oder eben umgekehrt, Jesus zitiert aus Psalm 37, 11. Da heißt es, die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Und wenn man den Psalm 37 im Kontext liest, dann wird da beschrieben, wie die Gottlosen herrschen. Und sie regieren diese Welt. Und Sanftmütige sind eben Menschen, die nicht mit der gleichen Gottlosigkeit zurückschlagen. Die darauf verzichten, Böses mit Bösem zu vergelten. Die eben Gutes mit Bösem vergelten. Und Sanftmütige sind eben diese, die warten auf Gottes Hilfe. Die warten auf das Gericht Gottes, die es Gott anheimstellen und nicht in der gleichen Ungerechtigkeit zurückschlagen. Übrigens ist auch Jesus der, der sich der Sanftmütigste nennt. Ja, sanftmütig. Und er selbst hat Unrecht ertragen und hat nicht zurück Unrecht gewünscht. Er hat sogar seine Mörder letztendlich für sie gebeten und für sie um Vergebung gebeten. Ja. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Hungern und Dürsten ist ja so ein Bild in der Bibel, das eben ein brennendes Verlangen beschreibt. Also Menschen mit einem brennenden Verlangen nach Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist nicht einfach nur die irdische Gerechtigkeit gemeint, sondern gerecht in der Bibel ist derjenige, der eben nach dem Wort Gottes lebt. Das ist das jüdische Verständnis. Also Menschen, die hungern und dürsten, nach Gott, nach Gottes Willen zu leben. Selig sind die Menschen, und glücklich bist du, wenn du eine Sehnsucht hast, danach zu leben. Denn du wirst satt werden. Gott wird dein Durst stillen. Und die Frage ist, hast du überhaupt Durst? Hast du überhaupt eine Sehnsucht, nach dem Willen Gottes zu leben? Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen. denn sie werden Barmherzigkeit, denn sie werden Erbarmen finden. Gott selber nennt sich barmherzig. Und das Spannende ist, es ist das Attribut, das er sich selbst gibt, gnädig und barmherzig zu sein. Also nicht die Menschen haben gesagt, Gott ist barmherzig, sondern Gott selbst sagt über sich, ich bin gnädig und barmherzig. Und das ist sein Attribut. Und wenn also Gott barmherzig ist, dann sollten wir das auch sein. Jesus macht die Gleichung auch mit der Vergebung und sagt, so wie der himmlische Vater uns vergeben hat, so sollen auch wir vergeben. Also wir sind schuldig, einander zu vergeben. Und wer nicht vergibt, wird auch nicht Vergebung finden. Und diese Gleichung steht eben auch in der Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig und Gott hat in seiner Barmherzigkeit uns Gnade geschenkt. Er hat uns Barmherzigkeit geschenkt im Voraus, mehr als wir verdienen. Und wie könnten wir dann noch unbarmherzig sein mit unseren Mitmenschen? Und wir vergessen oft. Und dann sind wir richtend, sind hart. Und ich möchte uns dazu ermutigen, uns zu erinnern, dass wir selbst auf Barmherzigkeit angewiesen sind. Lasst uns barmherzig sein. Jakobus, er sagt das dann so, Jakobus 2, Vers 13, dem im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Gott sehen. Wow. Möchtest du Gott sehen? Wäre noch schön, oder? Mal spannend, Gott zu sehen. Mose durfte Gott nicht sehen. Er verlangte danach und sagte, hey, Gott, Yahweh, ich möchte dich sehen. Und Gott sagte, ja, das geht nicht. Warum? Er hatte kein reines Herz. Ja, er würde sterben. Es wäre sein Tod, dem heiligen, reinen Gott zu begegnen mit einem unreinen Herz. Das geht nicht. Es ist unmöglich, dem heiligen Gott zu begegnen und selbst ein unreines Herz zu haben. Und das Thema des reinen Herzens ist in den Psalmen sehr stark. Psalm 24, 3 bis 4. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und an diesem heiligen Ort vor Gott treten? Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines Herz hat. Okay, niemand. Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines Herz hat. Und David, der ja eine enge Beziehung hatte mit Gott, und er ist gefallen. Er hat sich Bathsheba angeschaut und hat einen Ehebruch begangen. Und dann dazu noch ein Mord. Im Psalm 51, da ruft er zu Gott und sagt, Herr, gib mir ein reines Herz. Ein reines Herz. Er wusste, seine Schuld ist groß. Und die Frage, die ich euch heute stellen möchte, und ich musste sie mir eben selbst auch schon stellen, wie viel reines Herz ist rein? Reicht 95%? Ist 95% ein reines Herz? Wie viel Kompromisse mit der Sünde ist für mich noch okay? Wie viel Spielen mit der Sünde ist okay? 95% ist einfach nicht rein. Und ich möchte uns ermutigen. Und wir sehen, wir sind hilflos verloren. Wir können nur zu Gott rennen und sagen, Herr, erbarme dich, vergib mir. Ich brauche ein reines Herz. Und Gott will uns ein reines Herz schenken. Er hat das versprochen, er will uns ein neues Herz schenken. Ein neues, ein reines Herz. Ich möchte dich fragen, hast du ein reines Herz? Und wenn nicht, dann packe die Gelegenheit heute, ein reines Herz zu bekommen. Gott ist immer bereit, uns zu vergeben. Er ist immer bereit, zu reinigen. Ich hatte mal so ein Erlebnis gemacht mit 16 Jahren, da war ich einfach weg von Gott. Es war eine kurze Zeit, aber es war für mich wirklich, ich wollte mit Gott eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich hatte nicht mehr gebetet, aber lieber das gemacht, was mir Spaß macht, in der Sünde leben. Und irgendwie wurde ich immer trauriger. Mein Herz war immer schwerer, immer trauriger. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich dachte, es bringt ja auch nichts, ohne Gott zu leben. Das ist irgendwie einfach sinnlos. Ich will zurück zu Gott, aber will er mich noch? Und ich war mir nicht so sicher und wahrscheinlich hat das meine Gemeinde nicht so klar verkündigt. Ich hatte Zweifel. Ich dachte, ich kann nicht mehr zurückkehren. Es geht nicht mehr. Vielleicht. Aber vielleicht habe ich eine Chance. Und ich mag mich erinnern, ich stand vor dem Spiegel beim Zähneputzen und ich sagte so beim Zähneputzen zu Gott, Herr, wenn du es ernst mit mir meinst, dann meine ich es ernst mit dir. Aber ich weiß nicht, ob du mich noch willst. Und wir machen das so. Wenn du mich heute Nacht weckst, dann weiß ich, dass du mich noch willst. Wenn ich durchschlafe, dann weiß ich auch Bescheid. So. Und normalerweise schlafe ich durch. Das ist heute nicht mehr so mit den Kindern. Das hat sich ein bisschen geändert. Ich hoffe, das wechselt dann bald wieder einmal. Und dann bin ich ins Bett gegangen und um 2 Uhr wache ich auf. War hellwach und ich wusste, Gott ist da. Es war so klar, Gott ist in meinem Zimmer. Bin dann aufgestanden, bin runtergegangen ins Wohnzimmer, bin auf die Knie und ich spürte die Liebe Gottes mir entgegenrollen. Und ich bekannte meine Sünden und mir wurde in dem Moment bewusst, meine größte Sünde war, dass ich überhaupt von Gott weggerannt bin. Es waren nicht die Dinge, die ich tat, es war Gott zu verstoßen, war eigentlich die größte Sünde. Und in dem Moment weine ich und bekenne ich und ich spüre die Liebe und Annahme des Vaters und von einem Moment zum anderen wusste ich meine Sünden zu vergeben. Alles, okay, alles vergeben. Ich konnte aufstehen, ich war so glücklich, ich wusste, es ist vergeben. So vergibt Gott. Er vergibt alles, alles. Und du darfst dir sicher sein, wenn du dir nicht sicher bist, ob dich Gott noch will. Ich kann es dir sagen, er will dich. Er hat seinen Sohn geopfert und er würde es nicht umsonst tun. Er will dich. Er macht das nicht einfach zum Spaß, sondern weil er dich will. Er liebt dich und er will dein Herz reinigen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Frieden in der Bibel, im Alten Testament bedeutet das nicht einfach die Absenz von Krieg. Also das würden wir vielleicht sagen, ja, wir haben Frieden. Hier in der Schweiz. Aber die Absenz von Krieg beschreibt nicht das Wort in der Bibel, Shalom. Sondern Shalom meint ein Zustand des Heilseins, des Unversehrtheit, der Unversehrtheit. Ein Freundschaftsverhältnis ist wiederhergestellt. Das ist Friede. Also Friede heißt nicht einfach, ich habe kein Krach, sondern Friede heißt, ich habe Freundschaft. Und meine Beziehung ist wieder ganz intakt. Es gibt nichts, was zwischen uns ist. Das ist Shalom. Und Friede brauchen wir in erster Linie zwischen uns und Gott. Im Jesaja Jesaja 27,7, da heißt es, sucht den Frieden mit Gott zu finden. Und Römer 5,1, da redet dann der Paulus davon, dass wir jetzt Frieden haben mit Gott. Diesen Frieden, der hat Jesus für uns hergestellt. Da heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden, Shalom, mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir haben jetzt ein Freundschaftsverhältnis mit Gott. Wir sind wiederhergestellt. Gibt es nichts mehr zwischen dir und Gott. Das ist ausradiert, gelöscht. Gott ist ganz okay mit dir und du mit Gott. Und Paulus geht dann in seinen Briefen mit dem Shalom noch ein bisschen weiter. Er muss die Christen dazu auffordern, Frieden zu halten. Die hatten nämlich ganz viel Streit miteinander. Immer und immer wieder. Er sagt, haltet das Band des Friedens. Haltet Frieden untereinander. Weil Frieden ist eben auch etwas, das so schnell weg ist. Und mit dem Frieden in der Gemeinde ist eben nicht einfach der Waffenstillstand gemeint, sondern eben das Freundschaftsverhältnis. Gottes Freundschaftsverhältnis soll eben auch unter uns Wirklichkeit werden. Dahin möchte Gott uns bringen. Und Frieden gibt es natürlich noch in einer weiteren Dimension mit allen Menschen. Paulus redet in Römerbrief, Kapitel 12, Vers 18 davon, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also nicht nur in der Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde. Und Jesus nennt uns Friedenstifter. Oder er sagt, selig sind die Friedenstifter. Er sagt nicht, selig sind die Streithähne. Und ich selber habe eine Vergangenheit, wo ich nicht unbedingt Frieden gestiftet habe in der Gemeinde. In meiner vorherigen Gemeinde und wo immer ich war. Weil ich Recht haben wollte. Und ich hatte natürlich auch Recht. Aber Gott möge unser Herz verändern. Dass es nicht um unser Recht geht, sondern um den Frieden. Und natürlich dürfen wir diskutieren und anderer Meinung sein. Das bin ich mit meiner Frau auch manchmal. Aber wir kündigen nicht das Friedensverhältnis auf. Das Friedensverhältnis soll eben auch in der Gemeinde sein. Und ich wünsche es uns allen, dass wir nicht Streithähne sind, sondern selig gesprochene Friedensstifter. Und dann heißt es, sie werden Söhne Gottes genannt werden oder Töchter Gottes oder Kinder Gottes genannt werden. Warum? Weil Gott selbst der Friedensstifter ist. Und die Kinder sind wie der Vater. Hoffentlich. Ja, nicht, wir dürfen noch so werden wie der Vater. Ja, der Vater stiftete Frieden für uns Menschen. Es waren nicht wir, die wir den Frieden mit Gott hergestellt haben. Es ist Gott, der den Frieden mit uns gemacht hat. Und dieser Gott des Friedens, der möge uns eben auch zu Friedensstiftern machen. In der Gemeinde und in der Welt. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Ich habe schon mal gesagt, Gerechtigkeit ist eben das Leben nach dem Willen Gottes. Das ist das Bild der Gerechtigkeit. Und selig sind eben die, die danach leben wollen und verfolgt werden. Es kann Nachteile bringen, nach Gottes Willen zu leben. Und selig sind die, die bereit sind, Nachteile in Kauf zu nehmen und trotzdem das tun, was Gott ihnen zeigt. Aber wir haben heute eine Tendenz, dass wir den Weg des geringsten Widerstands wählen und sagen, ja, es bringt mir Nachteile. Selig sind die, die auch Verfolgung auf sich nehmen und die Gerechtigkeit willen. Ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Ist es dir schon mal passiert? Wer von uns wurde schon verfolgt? Okay, wer von uns wurde beschimpft? Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also gut, nicht so schlimm gewesen. Ich war auf dem Pausenplatz der Jesus. Das war mein Übername. Hey Jesus! Gut, damit konnte ich leben. Ich habe dann ein bisschen gelächelt auf den Stockzähnen und gedacht, okay, gut, schön, ich bin Jesus, aber ich weiß, ich bin es nicht. Beschimpft, das erleben wir vielleicht in unserer Kultur, westlichen Kultur. Vielleicht erleben wir auch Ablehnung, vielleicht auch in geringem Maß Benachteiligung. Aber Verfolgung ist aktuell wie noch nie. Menschen in anderen Kulturen werden verfolgt bis zum Tod. Teilweise bis zum Tod. Oder benachteiligt. Und Jesus hat es uns angekündigt. Er hat es seinen Nachfolgern angekündigt und gesagt, um meinetwillen könnt ihr verfolgen, ist es möglich, verfolgt zu werden. Ich will nicht sagen, es sei das Ideal. Aber Jesus hat gesagt, es ist durchaus möglich. Und die ersten Jünger hatten das erlebt. Nur einer hat es laut Traditionsüberlieferung überlebt, also ist eines natürlichen Todes gestorben. Gut, die anderen sind vielleicht auch eines natürlichen Todes gestorben, nämlich haben den Märtyrertod erlitten. Das war dann am Anfang natürlich, heute nicht mehr. Und ich frage mich, sind wir leidensscheu geworden? Was würde es bedeuten, wenn der Wind hier dreht? Was würde es bedeuten, wenn es dich etwas kosten würde, zu Jesus zu gehören? Was, wenn man dir die Stelle kündigt, weil du an Jesus glaubst? Was, wenn man dich aus dem Club wirft, weil du fromm bist? Was, wenn man dich vor ein Gericht schleppt, weil du dich zu Jesus bekennst? Und ich möchte uns eben das ein bisschen vor Augen halten. Wir sind leidensscheu geworden. Und ich dachte immer, das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann, ist zu leiden. Aber das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann, ist, seinen Glauben zu verleugnen. Das ist das wirklich Schlimme. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die verfolgt werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja zuvor auch schon die Propheten verfolgt. Und Jesus selbst wurde verfolgt. Er hat gelitten und er wurde durch das Leiden hindurch verherrlicht. Und Leiden um Jesu Willen. Wir wollen sie nicht heraufbeschwören, aber wir wollen sie nicht auslassen. Ich möchte jetzt noch zusammenfassen. Was ist jetzt die Seligpreisung? Das sind so im Buch zusammengewichste Glücklichpreisungen. Was bezweckte Jesus damit? Warum machte er das am Anfang der Bergpredigt? Die Bergpredigt ist ja ein ganz knackiges Kapitel, herausfordernd. Bei der letzten Predigt hat Werner uns aufgezeigt, wer die Zuhörer waren. Wer war das? Weiß das jemand noch? Ich habe es gehört, aber...
Die Nachfolger.
Aber da waren ja noch eine ganze Zeile anderer Menschen dabei. Das waren wahrscheinlich potenzielle Nachfolger. Also das, wir können es verstehen als eine Werberede, als Einladung ins Reich Gottes. Das ist eine Werbebotschaft, die sagt, die wirklich Glücklichen sind eben die, die am Ende glücklich sind, die eben ins Reich Gottes kommen. Das sind die wahren Glücklichen. Nicht die jetzig Glücklichen. Und das finde ich eben spannend, das widerspricht eigentlich unserer Kultur. Ich beschäftige mich gerne mit der Philosophie unserer Kultur und etwas, das sehr markant ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt glücklich sein wollen. Hauptsache, nimm lieber einen Kredit und mach jetzt Ferien. Und dann zahlst du halt nachher ab. Vielleicht kannst du es nie mehr bezahlen, aber ist egal. Ja, so wird geworben und so fangen die Leute an zu funktionieren. Lieber jetzt glücklich. Die Folgen sind egal. Hauptsache, ich bin glücklich, Kultur. Und das widerspricht eigentlich, was Jesus verkündigt hier, er sagt. Die Hauptsache ist nicht, was jetzt ist. Die Hauptsache ist, was dann ist. Wer zuletzt noch glücklich ist, der ist wirklich glücklich. Ich war auf der Straße, auf dem Straßeneinsatz und ich mache so Umfragen und da hat so ein Atheist mir die Fragen beantwortet. Ganz lieber Mensch. Und bei der Frage, hat das Leben einen tieferen Sinn, hat er dann geantwortet, glücklich sein. Und ich habe gedacht, ah ja, logisch, weil nachher kommt ja nichts und schade, ein Leben zu haben, in dem man nie glücklich ist, also ist Glück alles. Das Glück jetzt ist alles, was wir haben. Weil nachher ist man tot, ist fertig. Weil es nachher kein Glück gibt, muss man jetzt glücklich sein. Und jeder ist selber dumm, der nicht jetzt glücklich ist. Weil dafür kann man ja etwas tun. Also schau zu, dass du möglichst glücklich bist. Das ist dann die Philosophie unserer Gesellschaft. Hauptsache, ich bin jetzt glücklich. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wenn das Kind im Mutterleib die Mutter glücklich macht, dann nimmt sie das Kind. Wenn sie die Mutter nicht glücklich macht, dann tötet sie das Leben. So wird entschieden. Also Glück über Leben. Das Glücklichsein ist alles. Ein behindertes Kind macht sie wahrscheinlich unglücklich, also wird es abgetrieben. Oder es kann nicht glücklich werden, so denken wir, also wird es getötet. Besser nicht. Also Glück entscheidet und nicht die Moral. Ein anderes Beispiel, nehmen wir an, jemand ist in einer Beziehung und da wird auch das Glück, wenn mich die Beziehung glücklich macht, dann bin ich gerne in dieser Beziehung. Und dann bin ich auch treu. Und wenn sie mich nicht mehr glücklich macht, dann sehe ich es als gegeben, untreu zu sein oder die Beziehung zu verlassen. Also Glück stellen wir über unser eigenes Versprechen. Also wir haben zwar die Ehe und ein Eheversprechen der Treue, aber das treten die Menschen, Hauptsache ich bin glücklich. Und so treten die Menschen ihre eigenen Werte mit Füßen, Hauptsache sie sind glücklich. Das Glück wird zum Götzen überhaupt. Glücklich sein ist alles. Und Jesus hat hier eben eine interessante Botschaft, auch für uns heute. Glücklich sein ist eben nicht alles. Wer zuletzt glücklich ist, der wird dann wirklich glücklich sein. Und ich würde es so zusammenfassen, glücklich sind die Menschen, die Jesus durch alles hindurch nachfolgen. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit dazu, Jesus nachzufolgen, auch wenn es uns Unglück beschert in der gegenwärtigen Welt? Bist du bereit, auf das ewige Glück zu setzen? Ich möchte das so noch einmal durchgehen, mit meinen eigenen Worten. Glücklich sind die, die merken, dass sie schuldig vor Gott sind und seine Erlösung brauchen. Willkommen im Reich Gottes. Glücklich bist du, wenn du traurig bist. Du wirst getröstet werden. Glücklich bist du, wenn du sanftmütig bist. Du wirst diese Erde als Besitz erhalten. Glücklich bist du, wenn du dich sehnst nach Gerechtigkeit. Wenn du dich sehnst, so zu leben, wie es Gott gefällt, du wirst es bekommen. Glücklich bist du, wenn du barmherzig bist, denn Gott wird barmherzig mit dir sein. Glücklich bist du, wenn du erkennst, dass du ein reines Herz brauchst. Denn du wirst einmal Gott sehen. Glücklich bist du, wenn du Frieden stiftest und nicht ein Streithaus bist. Du bist ein Kind Gottes. Glücklich bist du, wenn du verfolgt bist, weil du Gerechtigkeit übst. Dir gehört das Himmelreich. Glücklich bist du, weil du leidest um Jesu Willen. Dann freue dich und juble, denn dein Lohn wird groß sein im Himmel. Amen. Und jetzt wollen wir uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach diese Worte noch zu uns sprechen lassen wollen. Wir wollen das Abendmahl feiern zusammen. Und ich bitte noch die Band nach oben zu kommen, auf die Plattform. Wir glauben, dass Jesus von Gott gekommen ist zu uns Menschen. Wir glauben, dass er die Tränen der Schuld zwischen uns und Gott auf sich genommen hat und die Strafe auf sich nahm an unserer Stelle, und am Kreuz starb. Und wir glauben auch, dass Jesus auch verstanden ist und lebt. Und wir glauben, dass er wiederkommen wird. Und Jesus hat uns aufgetragen und gesagt, wir sollen dieses Abendmahl feiern. Oder eben dieses Mahl feiern, bis er wiederkommt. Bis er sein Reich hier aufrichtet, sollen wir feiern und gedenken, dass er sein Leben an unsere Stelle gegeben hat. Und wenn wir Brot nehmen, dann erinnern wir uns daran, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Sein Leben für uns im Tod. Und wenn wir den Traubensaft nehmen, dann erinnern wir uns daran, dass sein Blut für unsere Schuld geflossen ist. Und dass sein Blut uns vollkommen reinigt. Alles andere und jedes andere. Und du merkst, du hast Schuld, dann ist es ein guter Moment. Bring es vor Gott. Er wird dir vergeben. Wenn du traurig bist, Gott wird dich trösten. Und wir werden es so machen, es ist ein Instrumentalstück. Ihr könnt einfach sitzen bleiben und diese Worte zu euch reden lassen. Und dann aufstehen und selber vor Gott um Brot zu nehmen und Traubensaft zu nehmen und daran zu gedenken. Und dann gibt es noch ein Lobpreislied und dann ist der Abschluss. Amen. Thank you.